Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Heute geht es um... Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ich, du.
Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Wir haben einen Weltmeister da.
Hallo. Guten Tag.
Bescheiden wie eh und je. Ja. Der Lukas hat die letzte Spielseason gewonnen. Und wir gehen jetzt in eine neue Spielseason.
Die Sommerseason hat er gewonnen.
Genau, jetzt gehen wir in die Herbst-Winter-Season und dann fangen wir doch gleich mal mit dem Quiz an.
Genau, wir haben den letzten Season 185 Fragen gebraucht. Mhm. Mal gucken, ob es dieses Mal vielleicht schneller geht.
Eventuell.
Das werden wir sehen. Gut, dann gehen wir gleich mal mit der nächsten Frage rein, mit Frage Nummer 1 für dieses Mal. Mhm. Tote Mädchen lügen nicht. Auf wie viele Kassetten nahm Hannah die Gründe für ihren Suizid auf? Gleich mal eine Schätzfrage.
Das steht hier nicht, aber nahm Hannah die Gründe für ihren Suizid
auf. Oh. Okay, dann können wir die Frage auslassen.
Ja. Was hat er jetzt aufgeschrieben?
3.
Oh, okay. Ich hätte 12 gesagt.
Dann wäre ich näher gewesen. Ja. Schade.
Gut, Friends, mit welchem Spruch versucht Joey die ganze Serie über Frauen anzubaggern? Hast du die Serie gesehen?
Ja.
Kennst du den Spruch?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe eine Vermutung. Okay. Hast du die Serie gesehen?
Jein.
Also nur ausschnittweise.
Jein.
Ich auch nur ausschnittweise, so ist es auch nicht.
Gut, ich gehe mal mit etwas rein, wo ich denke, dass es rein könnte.
Okay.
Was hast du?
Ich bin Schauspieler.
Ah, ich habe einfach mal so einen klassischen Spruch, wie geht's?
Okay. Ja, ich war auch erst bei Hi. Das hätte schon der genau sein müssen.
Na, okay. Ah, perfekt. Shadow and Bone, welchen Beruf geht Alina Starkov nach? Kennst du die Serie? Kennst du die?
Nee.
Was passiert da drin? Er hat die Augen zu. Kennst du die Serie?
Nein, aber ich suche gerade nach dem Namen dieses Jobs.
Wenn du die Serie nicht kennst.
Ja.
Ja. Dann
schreibe ich jetzt einen Job auf, der mir den Namen gleich einfällt. Nicht Bestatter, wie heißt das denn?
Okay. Was hast du?
Gerichtsmedizinerin.
Ich habe Hexenjäger. Ich glaube, Shadow and Bone ist doch... Ist das nicht irgendwie was Fantasy-mäßiges?
Weiß ich nicht. Ich dachte, es hat jetzt gedacht, Bone, das hat bestimmt was mit Crime zu tun.
Klar, Kartografin.
Was hattest du eigentlich?
Hexenjäger.
Ach ja, stimmt.
Gut, na klar ist Alina Starkov Kartografin. Scrubs, die Anfänger. Was tauschte der Hausmeister gegen den ausgestopften Hund Steven ein? Scrubs, die Anfänger, ja, was tauscht der Hausmeister gegen den ausgestopften Hund Steven ein?
Ich hoffe, das ist das.
Hast du was?
Ja.
Okay, was hast du?
Also es gab eine Folge, meines Wissens, wo der Hausmeister eine Armee von ausgestopften Eichhörnchen hatte.
Richtig.
Und ich glaube, das hatte damit was zu tun.
Was hast du, jetzt aufgeschrieben? Genau das, oder?
Eine Armee von ausgestopften Eichhörnchen.
Hat er gegen den Hund eigentlich getauscht?
Ja.
Ich habe gesagt, das hat er den Wischmob eingetauscht.
Den Wischmob?
Ja. Sein Wischmob. Das Allerheiligste von ihm. Okay, brauchst du jetzt nicht so feiern, ne?
Doch, finde ich gut. Gefällt mir.
Dr. Who, für was steht die Abkürzung TARDIS? TARDIS. Ich muss das kurz mal hier hinschreiben. TARDIS. T steht für das. A steht für das. Also. Was hast du?
Also, ich habe Time and Relative Dimension in Space.
Dimension?
Dimensions oder so, ja.
Was jetzt?
Dimensionen halt.
Naja.
Das hast du.
Ich habe Dimensions in Space.
Ja, Dimensions in Space.
Nee, du hast Dimension gehört.
Hä?
Du hast Dimension gesagt und nicht Dimensions.
Na, wer hat hier steht Dimensions.
Das ist wie Herr der Ring.
Die Herr der Ring.
Das ist wie der Herr der Ring.
Der Herr der Ring. Ja, ist okay. Aber hier steht Dimensions. Mit S. Hier wird einem nichts gegönnt.
Also die Antwort war, wie gesagt, richtig, Time and Relative Dimensions in Space. Gut, Lock and Key. Wie wird das Anwesen der Familie Lock genannt?
Aha.
Also, wie wird das Anwesen der Familie Lock genannt? Hast du die Serie gesehen?
Nein. Aber ich wollte sie mir wieder mal anschauen. Und dann habe ich gehört, dass ich keine Ahnung.
Okay.
Gemischt ist.
Also ich habe nur kurz mal reingeguckt.
Mhm. Aber das ist bestimmt nicht gestern gewesen.
So, ich nehme Keyhouse.
Ich habe Greystone.
Greystone, okay. Also, wie wird das Anwesen der Familie Lock genannt? Sehr schön. Okay. Frage Nummer 6. Firefly, der Aufbruch der Serenity. Welche der 14 Folgen der Serie wurde in den USA als erste ausgestrahlt?
Also wieder eine Schätzfrage.
Weiß ich nicht. Als welche der 14 Folgen der Serie wurde in den USA als erstes ausgestrahlt?
Wenn er dran ist.
Na, wie jetzt?
Nein. Ja doch.
Mm-mm.
Wieso?
Hä?
Ja, das kann man nicht machen.
Warum nicht? Ja, dann machen die nämlich die 7.
Okay, ich hab die 2.
Ist das dumm, Alter.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was steht 3 zu 1? Ne, wie viel steht es jetzt?
3 zu 2.
3 zu 2.
Hannibal, von welchem Schauspieler wird Dr. Hannibal Lecter verkörpert? Hm? Na, komm!
Ist das jetzt Serie oder Film?
Ja. Komm, schreib's auf! Komm, schneller! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wen hast du?
Also im Film ist es ja Odin aus Thor. Und
wie heißt der Schauspieler? Okay, wie heißt
es? Ja, aber es ist ja ein Film.
Ja, was hast du aufgeschrieben?
Ist es nicht Mads Mikkelsen in der Serie?
Ja, es ist.
Richtig.
Ja.
Gut.
Was hast du?
Der Flash.
Ja.
3, 6, 8.
Also, unter welchem Decknamen ist Barry Allen bekannt? Es ist der rote Blitz. Alice in Borderland. Was stellen Arisu und seine Freunde fest, als sie von der Toilette zurückkommen und die große Kreuzung vor dem Bahnhof Shibuya betreten?
Das ist eine viel zu lange Frage für Edgars.
Was stellen Arisu und seine Freunde fest, als sie von der Toilette zurückkommen und die große Kreuzung vor dem Bahnhof Shibuya betreten?
Hast du die Serie gesehen?
Ich habe wieder nur reingeholt.
Mhm. So begeistert?
Mhm. Was stellt Arisu seine Freunde fest, als sie von der Toilette zurückkommen und die große Kreuzung vor dem Bahnhof Shibuya betreten?
Die Frage hat sich nicht kennen.
Ich weiß, aber ich muss überlegen.
Hm. Wie war es gerade mit 110? 3, 2, 1, 0?
Nein, so funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist sogar eine in der ersten. Was ist denn da? Ich glaube, ich hab's. Ich hab was.
Was hast du? Du darfst auch mal anfangen.
Ich habe eine leere Kreuzung.
Okay. Es ist ja eigentlich die Geschichte von Alice im Wunderland, nur irgendwie anders.
Nein.
Okay. So wurde es mir verkauft. Also, ja, ich habe jetzt einfach geschrieben, sie sind in einer anderen Welt.
Okay. Ja, ich glaube, es ist.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber das zählt nicht.
Wieso, wenn man es.
Ah, schwierig. Ich glaube, meins ist richtig.
Hören wir doch an, was die Lösung ist.
Ja! 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 Ja!
Es ist Gleichstand.
Es lohnt sich einfach mal in irgendwelche Scheißserien reinzugucken, Alter. Ja! Richtig!
Okay. Das heißt, nächste Frage entscheidet.
Boah!
Oder? Ja.
Ja. Ja. Es ist wieder ein
Stechen.
Stechen, ein Head-to-Head, ein Sudden Death. Last Man Standing. New Girl, wie lautet der Nachname von Chess? Hast du die Serie gesehen?
Ja.
Okay. Wie gut hast du die Serie gesehen?
Es ist lange her.
Ich habe die, glaube ich, ich weiß nur, dass Megan Fox mal vorkommt. Ich weiß, dass Taylor Swift, glaube ich, mal vorkommt.
Day.
Habe ich auch. Schade. Okay, Frage 11.
Ja,
nicht New, hey. Modern Family, wer oder was ist Fizbo? Die Serie ist heute mal gesehen haben, auf jeden Fall.
Ja. Hattest du nicht mal eine große Abneigung gegen die
ja,
Serie?
Ja, auf jeden Fall. Wie schreibt man das jetzt auf?
Also ich habe es aufgeschrieben.
Ich habe aufgeschrieben, das ist ein Clown.
Okay, ich habe auch geschrieben, es ist ein Clown, der von Cam dargestellt wird.
Clown. Okay, Frage 12. Also es ist ein Clown. Es ist, ja.
Ja.
Vierte Walking Dead. Die Geschichte beginnt einige Wochen vor der Haupthandlung, als die Welt noch intakt war und dreht sich zu Beginn um eine Familie, die wie heißt? Haben Sie die Serie gesehen? Ich vermute nicht.
Ich habe oft den Wikipedia-Artikel gelesen, um zu schauen, ob es mich interessiert. Und meine Antwort war immer...
ja, aber das, ja gut, aber ich hätte auch erstmal mit der Hauptserie angefangen. Hm? Ich hätte mit der Hauptserie angefangen.
Die mit der Hauptserie angefangen?
Ja, das ist ja nicht The Walking Dead, das ist vier The Walking Dead. In Amerika kann es auch Clark Clark heißen.
Ich heiße Clark Clark. Also das ist Clark 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 Junior. Familie Clark, hat er gesagt.
Ja. Sehr schön. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu 7 geht damit die neue Folge der Autumn Season an mich.
Die erste.
Die erste Folge der Autumn
Season. Achso, okay, ja, passt. Dann könnten wir jetzt zum nächsten Mal die zwei Fragen lassen und dann eine neue Runde irgendwas anfangen.
Eine Frage noch.
Wer war es nicht die letzte? Ah, nee, 49 steht da. Ja.
Wie lassen?
Was? Dass wir dann was Neues dann schon haben, ne?
Ja, aber die halt noch
die Frage. Ja, die eine Frage kann man ja nicht mehr.
Cool, 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 cool.
So.
So startet ein Titelverteidiger richtig.
Weil die nur gesagt haben.
Also bei, wenn ich hier ein, Freepeat machen sollte, also dreimal hintereinander, muss ich mir, glaube ich, einen neuen Podcast-Partner suchen.
Okay. Das ist doch erstmal so weit kommen. Aber als ob Joko Klaas verlassen hätte, weil er öfter gewonnen hat mal.
Ja. Unterschätzt ihn nicht.
Joko?
Ja. Okay. Wir besprechen heute Harry Potter
und die Kammer des Schreckens.
Und also es juckt die ganze Zeit. Und die Kammer des Schreckens. Habe ich vergessen, den Titel auszusagen. Wie immer kann man diese Serie auf Netflix gucken.
Mhm.
Es ist FSK 6.
Ja.
Es ist wie immer ein Fantasy für Jugendliche, Abenteuer, Familie, Fantasie und für Feiertage.
Ist immer noch Feiertag.
Immer noch Feiertag. Erschienen ist es im Jahr 2002, der Film. Laufzeit von 159 Minuten.
Ja.
Eine IMDb-Bewertung von.
Was war der letzte? 7,8? Ich glaube schon. Ich sag mal 7,5.
Ich glaube, der letzte hat sogar eine 8. Nee, 7,7 oder sowas.
7,5, sage ich.
Es ist eine 7,5.
Ah, perfekt.
Warte kurz. Ich habe vergessen, die Top 3 aufzuzählen, deswegen kann ich diesmal mitmachen. Aber Platz 2 weiß ich auf jeden Fall, es ist Harry Potter selber.
Ja.
In dem Jahr mit 882 Millionen. Mhm. Was schätzt es in die Produktionskosten? Wenn das Einspielergebnis 882 Millionen sind?
Sagt eigentlich nichts letzten, aus, aber... War es nicht eigentlich beim letzten 120 Millionen oder sowas?
Irgendwie sowas, ja.
Ich sag mal, der war jetzt ein bisschen teurer, vielleicht 150.
Nee, 100 Millionen.
Weniger? Krass.
Genau. Ja, also, ich würde dann auch einen Herr der Ringe vielleicht dazu tun.
Ja. Kann gut passen.
Und dann ist die Frage, was ist der dritte Teil? Also, Herr der Ringe ist auf Platz 1. Oh, okay. Kammer des Schreckens ist auf Platz 2. Und der dritte,
Der lungert ja dann irgendwo auch bei 800 rum.
820, ja.
Boah, keine Ahnung.
Diesen Film haben wir schon mal besprochen.
Was?
Ja.
Den haben wir schon besprochen. Nein, es ist ein Spider-Man-Film.
Ja.
Von Spider-Man Dingsbums 1.
So richtig.
Ja.
Mit 821 Millionen ist er auf Platz 3. Ach so. Und HDR 1, nee, 2. Ist auf Platz 1 mit 920 Millionen US-Dollar. Was ist dein erster Eindruck von diesem Film?
Es war der, den wir dann auf Kassette hatten. Das heißt, ich habe ihn sehr, sehr oft gesehen und ich habe ihn sehr, sehr gern gesehen. Und ich schaue ihn auch immer noch sehr gerne an. Neben einem anderen, fast am häufigsten. Was daran liegt, dass die anderen die letzten zwei Teile nicht so sehen dürfen, bis jetzt. Genau.
Es ist bei mir andersrum. Weil wir auf Kassette haben, habe ich ihn, glaube ich, sehr, sehr selten gesehen. Mhm. Und das, was ich mich immer daran erinnern kann, ist, weiß ich, dass da das erste Mal die vier Gründer von Hogwarts genannt werden.
Genau.
Genau.
Das wäre doch eigentlich mal ein cooler Film. Oder Serie. Oder irgendwas. So ein Kurzding.
Ich schreibe halt meine E-Mail.
Ja.
An Warner Bros. Oder so.
Ja.
Genau. Thema ist Identität, Mut und die Angst, anders zu sein. Motto ist wie immer es sind die Taten, die dich
ja.
Die zeigen, wer du wirklich bist.
Mhm.
Genau. Ja. Wie machen wir jetzt weiter? Ich mache jetzt weiter mit
Hintergründe.
Mhm. Es ist der Regiearbeit. Ich habe einen Schlaganfall, glaube ich.
Ich weiß nicht. Brauchst du was zu trinken?
Nee. Gut. Chris Columbus hat wie immer Regie geführt, nicht wie immer, sondern es ist sein zweiter Film in dieser Filmreihe von 8 Teilen.
Ja.
Okay. Und ist auch sein letzter Film.
Ja.
Den er gemacht hat. Es ist wie immer eine märchenhafte Inszenierung, wird fortgeführt, oder die märchenhafte Inszenierung wird fortgeführt, betont aber auch dunklere Themen. Es ist eine starke Balance zwischen kindlicher Magie und der zunehmenden Bedrohung von demjenigen, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Genau.
Die jungen Schauspieler wirken sicherer und sind auch natürlicher als im ersten Film.
Ja.
Daniel Radcliffe wuchs schneller als geplant.
Mhm.
Deswegen haben manche Kostüme nicht mehr gepasst und deswegen mussten sehr viele geändert werden
oder
angepasst werden. Es gab auch Beschwerden von manchen, den Hauself Dobby, sie haben sich darüber beschwert, dass er wirkt zu sehr als Comicfigur. Mhm. Also so eher so auf haha, hihi, alles cool, also eher witziger.
Ja.
Obwohl er eigentlich eine sehr ernste Figur ist und eine mit einem sehr traurigen Hintergrund.
Ja, das liegt vielleicht auch an dieser, er springt ja auch mal irgendwo rum. Und er springt ja nicht auf sein Bett rum.
Ja.
Und lacht und so dabei. Und hat so ein bisschen Spaß.
Nee.
Doch.
Glaube ich nicht.
Nee. Doch. Denn er ist. Red weiter.
Okay. Genau. Genau, Kamera hat geführt Roger Pratt. Es ist dynamischer als im ersten Teil, mit häufigen Schwenks und Bewegungen, um Spannung zu erzeugen. Es gibt tiefe Perspektiven und dunklere Lichtgestaltung, vor allem in der Kamera als selbst.
Ja.
Close-ups bei emotionalen Momenten, zum Beispiel beim Zweifeln von Harry, ob er wirklich würdig ist.
Mhm.
Und bei der Enthüllung von Tom Riddle.
Ja.
Ja, genau. Farben sind weniger warm und haben auch einen, der Film hat auch einen stärkeren Grün- und Blauton.
Es gibt so ein Bild oder so Untersuchungen, wo die Harry Potter Filme Frame zu Frame die Hauptfarbe rausgesucht wurde und dann hatte man so eine Linie und dann konnte man jeden einzelnen Film vergleichen und hat gesehen, wie halt vom ersten, der so rötlich ist, immer mehr in dieses Dunkle abgleitet.
Mhm. Genau, um halt, also sie sind mehr grün und ist mehr grün und bläulich, damit es zur passenden, also damit das passt zur bedrohlichen Atmosphäre. Und das CGI, also vor allem Dobby und der Basilisk, waren für damalige Verhältnisse sehr gut, aber man sieht, es ist aus heutiger Sicht sehr gealtert. Nicht gut gealtert.
Ja, aber ich finde das CGI noch besser wie im ersten.
Was hast du im ersten für CGI? Außer halt Voldemort.
Mal, wo zum Beispiel der, wie heißt der? Da hängt hängt doch der Neville mal an so einer Stange.
Mhm.
Und fällt doch dann runter.
Mhm.
Das sieht man es ganz gut. Dann, wo der Harry auf den Troll drauf springt, sieht man es ganz gut. Den
Troll hast du auch, stimmt, ja.
Und dann sieht man auch beim Quidditch ganz gutes CGI.
Okay, ja gut.
Ja. Diese Sprung- und Lachszene ist in der ersten 3-4 Minuten, Minute 2:50 ungefähr, wo Harry in sein Zimmer geht, da sieht er, wie Dobby auf sein Bett rumspringt und lacht.
Ja gut, aber was Spaß ist das? Es ist ein Lachen im Sinne von...
Ja, man sieht ihn halt mal rumalbern. Also ich habe jetzt Dobby nicht als eine nicht frohe, also es wird angekreidet, dass er zu froh dargestellt wird, sozusagen. Ja. Und ich nehme ihn trotzdem als ernsten Charakter wahr.
Überhaupt nicht. Im Buch ist es viel besser. Alles deutlich. 1000 Mal.
Weiß ich nicht.
Doch, ist so.
Okay.
Warte. Warte.
Was machst du jetzt?
Ich schau mir die Szene an gerade.
Ach so. Ja, er kommt rein und er springt rum.
Ja, er springt da zweimal auf den...
Ja, und da lacht okay. Er halt so.
Ist okay.
Ja?
Ist okay, ja, gut. Er lacht.
Machst du da? Weil
er Freude hat.
Ja, weil er rumalbern darf.
Ja, okay. Ja, danach haut er sich mit dem Kopf gegen den Kleiderschrank.
Ja.
Ja, ganz normal. Genau, es ist der letzte Film mit Richard Harris als Albus Dumbledore.
Ja.
Drehbuch hat Steve Kloves geschrieben, wie immer mit Joanne K. Rowling als Beraterin.
Ja.
Das Problem ist, einige Figuren bleiben trotz großer Buchrolle ziemlich blass. Zum Beispiel Ginny, Percy, Dobby, Ja.
Ja, die haben halt nur so, also dafür, dass Ginny eigentlich dann doch sehr wichtig für den Film ist, siehst du sie eigentlich gar nicht.
Nö, überhaupt nicht.
Man kriegt eigentlich nur mit, was sie getan hat.
Ja.
Dann auch nur nacherzählt so ein bisschen. Ja.
Der Film ist allerdings trotzdem klar strukturiert und die Rätsel um die Kammer werden Schritt für Schritt enthüllt.
Ja.
John Williams hat wieder den Soundtrack beigesteuert und die Musik ist deutlich düsterer und atmosphärischer als im Vorgänger. Mhm. David Heyman hat wieder produziert mit Warner Bros. Pictures als den Verlag. Mhm. Genau.
Gut. Wir befinden uns am Anfang des Films wieder im Private Drive, dem Linguste-Weg, in Little Winging, Surrey. Und es ist im Sommer und die Dursleys bekommen Besuch. Da wird auch ganz drauf hingearbeitet, dass jeder seine Rolle hat. Ganz wichtig, der eine kümmert sich um die Tür, der andere kümmert sich um Essen und Zeug. Und Harry hat auch seine besondere Aufgabe. Er soll nämlich oben im Zimmer sein und still sein. Wir kriegen auch mit, dass Harry keine Briefe mitbekommen hat über den Sommer.
Mhm.
Genau, dass sozusagen er hat das Gefühl, seine Freunde haben ihn sozusagen vergessen. Hedwig ist eingesperrt, weil Vernon nicht mit ihm zurechtkommt. Und wir erfahren, dass heute sein Geburtstag ist.
Ist richtig, ja.
Genau, sein 12. Geburtstag. Und Harry kommt, wie wir gerade eben schon gesagt haben, in sein Zimmer und sieht einen springenden, lustigen Hauselfen auf seinem Bett rumhupsen. Sieht man, oder gibt es auch Hauselfen schon im ersten Buch?
Nein, also
kriegt man das mit?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, gut, dann ist es also auch nicht nur im Film, sondern auch im Buch das erste Mal, dass ein Hauself vorkommt. Nämlich Dobby. Er erklärt...
Es kann schon sein, dass
so erwähnt halt
kurz oder so erwähnt wird, ja. Und das, ja.
Ihm ist ganz wichtig, dass Harry nicht zurück nach Hogwarts kommt, weil sonst wird etwas Schreckliches passieren, denn er hat das ein oder andere mitgekriegt. Und er lässt so nebenbei rausfallen aus Versehen, dass ja auch seine Freunde nicht mehr geschrieben haben und dass ihn doch da gar keiner mag und so. Und darauf wird Harry stutzig und kriegt raus, dass eben Dobby die Briefe geklaut hat. Und darauf geraten die ein bisschen in Streiterei, dass es lauter wird. Und Vernon kommt kurz vom Hoch und sagt, er hat jetzt ihm seinen Golferwitz kaputt gemacht.
Mhm.
Geht wieder runter und er soll jetzt still sein. Doch dann ist Dobby plötzlich verschwunden und Harry sucht ihn. Und Dobby lässt einen Kuchen über der Frau vom Gast schweben. Und dann lässt er ihn fallen und es sieht vorher so aus, als würde Harry dafür sorgen, dass der Kuchen das tut und Harry kriegt den Ärger ab. Daraufhin wird ein Gitter vor Harrys Fenster montiert.
Mhm.
Es wird auch eine Katzenklappe eingebaut und er kriegt nur noch Essen durch Luke. Es ist praktisch wie ein Gefängnis.
Ja.
Und es ist seine, er darf nicht mehr weg, also nach Hogwarts und sowas.
Ja.
Genau. Das Lustige ist, wir haben ihn ja angeschaut und meine Aussage war, ich finde es so bescheuert, wenn sie dort keinen Bock auf Harry haben und er dort ja ein ganzes Jahr sein kann und sie müssen ja nichts für ihn zahlen.
Glaube ich nicht, dass er das ganze Jahr da sein kann.
Ja, außer den Sommer halt.
Genau.
Genau. Ja, die paar Monate oder zwei, was sind es, 2 Monate höchstens.
Ja, aber dann ist er das ganze Jahr weg. Der geht, kommt ja nicht zurück.
Nein, das meine ich ja. Wenn sie aber auf Harry keinen Bock haben und auch nichts zu essen geben wollen, weil sie sagen, keine Ahnung, es ist ihnen zu teuer oder sowas. Warum lassen sie ihn nicht dann einfach nach Hogwarts? Dann haben sie doch ihre Ruhe für
ein Jahr. Und genau das ist etwas ganz Wichtiges, was wir aber in einem anderen Film besprechen werden. Warum Harry bei den Dursleys bleiben muss.
Nein, das weiß ich.
Trotzdem.
Aber ich meine ja, warum lassen die Dursleys ihn nicht einfach dieses Jahr nach Hogwarts? Also überhaupt einfach
nein,
so, dass er gehen kann.
Weil es nicht geht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Bis zu einem gewissen Tag geht es nicht. Oder es ist besser für Harry, dass er zu den Dursleys geht.
Nein, das meine ich nicht.
Doch. Doch.
Ja,
doch.
Aber warum lässt Vernon ihn nicht einfach ganz normal zur Schule gehen? Nach Hogwarts.
Also.
Das meine ich die ganze Zeit.
Also, ja, weil er dumm ist.
Ja, genau, weil er dumm ist. Und das verstehe ich nicht. Das ist so bescheuert. Genau. Ja. Jetzt war er, genau. Und jetzt, genau, er ist jetzt praktisch in seinem Gefängnis drin. So. Ich mach das mal so. Dann sehe ich das hier. Und hier, Szene 2. Genau. Wir sehen jetzt nachts, dass am Fenster ein Licht auftaucht. Und wir sehen auch danach, dass es nämlich ein Ford Anguilla 105E ist, nämlich das Familienauto der Weasleys. Hm. Am Steuer sitzt einer der beiden Zwillinge, Fred oder George. Und Ron sitzt auch dabei und sagt Harry, er soll jetzt sein ganzes Zeug zusammenpacken. Sie nehmen ihn mit und gratulieren, glaube ich, sogar noch zum Geburtstag.
Ja.
Sie hängen ein Seil mit Haken an das Gitter, sobald Harry alles gepackt hat, damit es dann auch schnell geht.
Ja.
Mit dem Auto reißen sie dann dieses Gitter ab. Und Harry reicht das ganze Zeug durch und er will hinterher, doch der Vernon hat es geschafft, die ganzen Vorhangschlösser schnell aufzusperren und will ihn noch greifen, doch er fällt dann raus aus dem Fenster und lässt Harry los und er ist mit dem Auto und es geht ab in den, wie heißt der Fuchsbau?
In den Fuchsbau, ja.
Von den Weasleys. Okay.
Ja, es ist, also das, was noch im Buch vorkommt, ist.
Ja?
Oder was willst du jetzt erzählen? Erzähl.
Ich bin beim Fußball.
Ja, erzähl.
Wir sehen Harry, wie er durch das Haus von den Weasleys läuft. Überall sind magische Gegenstände, ja. Eine Uhr, die anzeigt, wann wer nach Hause kommt. Das Geschirr spült sich gerade von selbst. Dann sitzt im Sessel. Es sind zwei Nadeln, die automatisch irgendwelche Sachen stricken. Und dann taucht Molly Weasley auf, die erst einmal die ganzen Kinder zusammenscheißt. Warum ist das Auto weg? Warum sind sie weg? Wie kann das sein? Und begrüßt nebenbei einfach nur so Harry und freut sich, dass er da ist.
Ja, ja, es gibt im Buch einen Gnomen-Weitwurf-Contest, weil der Garten der Weasleys mit Gnomen befallen ist.
Ja.
Und zur Strafe müssen halt die drei Weasleys, also George, Fred und Ron,
ja,
mit Harry gemeinsam den Garten entgnomen.
Entgnomen?
Ja.
Was machen die dann mit den Gnomen?
Über die Grundstücksgrenze werfen.
Das langt?
Anscheinend.
So gescheuert. Okay. Dann setzen sie sich alle zum Frühstück. Ginny taucht dann auch auf.
Harry!
Ron droppt dann auch, dass sie die ganzen Sommer lang über ihn geredet hat.
Ah, genau, wir sehen hier auch, red weiter.
Und dann sind sie beim Frühstück und die ganzen Kinder setzen sich. Wir bekommen Post von Hogwarts, inklusive das, was auch Harry für die Schule braucht. Mhm. Und ich will Walter sagen, aber es ist falsch, das ist der Vater.
Arthur Weasley. Gespielt von Mark Williams. Kommt zur Tür hereingeschritten.
Genau. Den haben wir im ersten Teil, glaube ich, gar nicht so richtig
gesehen. Der kam im ersten Teil gar nicht
vor. Aber Ginny kam schon vor,
ja. Genau.
Ja. Mhm. Kennen wir den auch irgendwo anders her? Weißt du irgendwas?
Nee. Bonnie Wright oder wie
okay.
Wie Ginny. Oder nee. Wie Mark Williams.
Ja, fällt mir jetzt nichts ein, deswegen. Genau. Das ist auch so der Bereich, wo in dem Film sehr warme Töne drin vorkommen.
Father
und so.
Brown.
Okay. Genau. Jetzt ist der Plan,
dass. 101 Dalmatiner.
Ah, okay. Der Plan ist jetzt, dass sie zusammen in die Winkelgasse gehen und die nötigen Sachen besorgen. Und
ich finde, da merkst du aber auch schon, dass der Film, dass das wieder so, als du gesagt hast, das kriegen wir alles nur an einem Ort.
Die der Winkelgasse. Dass man halt so auf diese ganzen...
Die Zuschauer wieder reinholt. Ja,
hier, ja, genau.
Schau mal da. Komm.
Ja, aber ist doch auch lustig.
Nee.
Nee. Das holt dich raus.
Ja.
Okay.
Ich weiß ja, wo die hingehen. Ich muss mir den nicht erklären.
Ja, aber Harry hat es vielleicht vergessen. Der war ja nur einmal dort. Ist okay. Durfte ein bisschen Geld abheben.
Ja, ja.
Das muss auch lange dann, das ganze Jahr. sie kommen in der Winkelgasse, ja genau, sie müssen jetzt versuchen, irgendwie in die Winkelgasse zu kommen. Dafür gibt es ein ganz neues System, das Harry...
Wie neu?
Wir hatten es vorher in dem Film noch nicht gesehen.
Neu für den, okay, neu für den Film, ja.
Ja, dass man nämlich das Flo...
Netzwerk.
Wo Flo-Netzwerk benutzt. Und das ist ganz wichtig, dass man es korrekt ausspricht. Ron macht es vor, nimmt ein bisschen Flohpulver, stellt sich in den Kamin, ruft Winkelgasse und verschwindet in einem grünen Feuer. Dann soll es Harry nachmachen, nimmt etwas und ruft nicht Winkelgasse, sondern Egelgasse.
Das Floh, also um das Flohnetzwerk zu benutzen, braucht man Flohpulver.
Ja.
Und das wurde von Ignatia Waldsmith hergestellt.
Okay.
Oder erfunden.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Finde ich gut.
Ja. Im Jahre 1200.
So lange schon.
Der Anfang 13. Jahrhundert, ja.
Cool. Mhm. Das stellen auch Molly und Arthur direkt fest, dass es doch etwas genuschelt war. Allerdings hoffen sie, dass er höchstens einen Kamin weiterfliegt. Harry landet in einem Antiquitätengeschäft. Alles finster, dunkel, sehr unheimlich und gruselig. Zumindest für die Kinder. Und da sind verschiedene Sachen. Und da ist halt auch eine vermumierte Hand.
Mhm.
Die feste an und die packt dann auch zu. Er kann sich befreien. Geht raus und dort sieht man dann mal so ein bisschen die andere Seite der magischen Welt.
Die Nocturngasse.
Die Nocturngasse mit, sagen wir mal, abgehalfterten, etwas dunkleren Zauberern. Mehr so, wie man sie aus dem Märchen kennt. Und alle sind so sehr touchy auf ihn. Und dann taucht plötzlich Hagrid auf. Der ist nämlich auch dort unterwegs, sucht nämlich für den Kräutergarten einen Schneckenschutz.
Immer noch gespielt von Robbie Coltrane.
Mhm. Eigentlich ist doch eigentlich so von der Umbesetzung eigentlich nur der Dumbledore, oder?
Ja.
Ja, ja, genau.
Ich weiß einfach nur nochmal.
Nein, ich weiß, ist mir jetzt nur einfach so gekommen. Ja. Hagrid bringt die dann auch direkt zu Flourish und Lots, einer Buchhandlung, wo bereits Hermine und Ron und Co. auf ihn warten. Hermine repariert dann erstmal wieder direkt seine Brille. Harry meint, cool, den Spruch sollte ich mir nicht mehr merken. Und sie gehen in die Bücherei rein. Dort ist der wunderbare, einzigartige Gilderoy Lockhart, der gefeierte Hexenjäger, Vampirbesieger, Hexenmeister, Verbrenner, keine Ahnung, was der alles kann. Und gibt dort eine Presse, Vorlesestunde, irgendwas.
So was, ja.
Und alles im Begeistert. Dort ist auch eine Szene, das war in den, wo rausgekattet wurde, etwas mehr, dass man auch mehr Hermine sieht, wie sie Lockhart toll findet.
Mhm.
Das ist so eine der wenigen Szenen, die übrig geblieben sind. Da sieht man auch einmal Hermine, wie sie ihn so ein bisschen anschmachtet und die anderen ja auch.
Ja.
Aber nach dem Film kommt es fast gar nicht mehr vor.
Mhm.
Er präsentiert halt seine Bücher und Co. Lucius Malfoy ist auch mit anwesend, Draco auch, die machen auch ein bisschen Rabatz.
Genau, Lucius Malfoy wird gespielt von
Jason Isaacs, oder?
Ah, den habe ich gerade nicht aufgeschrieben. Warte, ich bin hier schon auf der Seite.
Sehr
Lucius
gut.
Malfoy, Jason Isaacs. Lucius. Jason Isaacs, ja.
Ja.
Das ist.
Der spielt bei Hook auch, nicht bei Hook, bei Peter Pan, Neverland, den Hook und den Vater der.
Peter Pan spielt er mit, genau. Ja,
den Vater der. Wie heißen sie?
Und.
Darlings.
Ah, der hat auch bei. Der hat auch beim Dings mitgespielt in der letzten Staffel von The White Lotus. Hat er den Vater gespielt.
Mhm.
Ja.
Der Harry wird allerdings dann auch von Gilderoy entdeckt und das ist natürlich der perfekte PR-Aktion für ihn.
Das ist doch nicht Harry Potter.
Genau. Und soll dann mit ihm direkt ein paar Fotos machen, damit schaffen sie es dann bestimmt auch zusammen auf die Titelseite des Tagespropheten. Mhm. Und dann gibt es noch ein bisschen Gefrotzel mit Lucius Malfoy, der die Narbe begutachtet und sich darüber freut, dieses besondere Mal sehen zu dürfen von einem so großartigen Zauberer. Und
ich sag vorher, Harry Potter ist einer der schlechtesten Zauberer aller Zeiten im Universum von Harry Potter.
Was?
Er ist einer der schlechtesten Zauberer überhaupt.
Malfoy.
Harry Potter.
Wieso?
Weil der nichts kann.
Aber er wird doch dann Auro.
Ja, trotzdem sage ich, der kann nichts.
Ja, okay. Also im ersten auf jeden Fall nicht.
Ja, auch in allen anderen Teilen. Er ist ja nur.
Er ist halt der Auserwählte.
Also wenn er nicht der Auserwählte wäre, schwierig.
Ja.
Würde ich sagen, sehr, sehr schwierig.
Er sammelt halt mehr Erfahrung wie die anderen in seiner Schullaufzeit, sagen wir es mal so. Weil er der Auserwählte ist.
Ja.
Ja, ja, das gehört halt zu ihm. Egal. Dabei gibt es Gefrotzel und Co. Und wir sehen auch Arthur, der dazukommt. Und wir merken, dass Lucius eine sehr schlechte Haltung gegenüber den Weasleys hat. Und dass es für Arthur dann auch im Ministerium nicht ganz so gut steht und so. Und dabei, wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass ein Buch, das er vorher angeschaut hat, zurückgesteckt wird. Aber es ist nicht ein einzelnes
Buch. Das Witzige ist, im Buch prügeln sie sich wirklich. Und während dem Gerangel
passiert das.
Passiert es halt.
Ach, Himmel. Okay. Wir gehen weiter, wieder zurück, wo wir schon beim ersten Teil waren, zum King's Cross am Gleis 9¾. Die Weasleys gehen bereits durch. Am Ende bleiben Harry und Ron übrig. Die gehen dann auch, oder wollen zumindest durch, rennen mit ihren Wägen drauf zu auf diesen Durchgang, aber der ist gesperrt. Und sie knallen voll dagegen und werden dann von dem Schaffner, der auch im ersten Teil kurz vorkommt, gefragt, ob sie noch ganz sauber sind und tun ihre Sachen wieder
zusammenpacken. Ah, doch, ich hab's hier. Nee, ich hab's noch nicht aufgeschrieben.
Was denn?
Den Malfoy habe ich nicht.
Achso. Sie müssen jetzt überlegen, wie sie jetzt nach Hogwarts kommen, weil wenn sie nicht reinkommen, könnten ja auch die Eltern nicht rauskommen. Also, was könnten sie nehmen? Natürlich den fliegenden Wagen. Ron hat damit kein Problem, der kennt sich scheinbar aus.
Warum nicht einfach warten?
Ja, der Zug ist doch weg. Wie sollen sie dann da hinkommen?
Ja, ja. Ja, ja, klar.
Sie können
ja
nicht hinfliegen. Nee. Nein. Und dann setzen sie sich rein, starten den Wagen. Harry weist Ron auch mal kurz darauf hin, dass es gut wäre, ihn unsichtbar zu machen, was der Wagen ja kann. Mhm. Weil ansonsten würde er die komplette nicht-magische Welt durchdrehen, ein fliegendes Auto. Und sie fliegen nach Hogwarts. Das funktioniert auch ganz gut. Und kommen dann an einer sehr ikonischen Brücke raus, wo sie dann meinen, dass sie ja sogar den Zug eigentlich eingeholt haben, weil sie hören ihn schon, stellen dann aber fest, dass er nicht vor ihnen ist, sondern hinter ihnen und müssen dann ein gewisses Ausweichmanöver machen, sodass Harry fast aus dem Wagen fliegt.
Klar.
Und schaffen es gerade so, Harry wieder reinzuziehen und fliegen dann weiter nach Hogwarts. Die Landung wird nicht ganz so einfach, denn sie treffen auf die peitschende Weide. Ein bisschen was zur peitschenden Weide. Eine magische, aggressive Weide, die alles attackiert, was ihr zu nahe kommt. Ist selten und sehr wertvoll, aber auch halt gefährlich. Und kann mit einem Kältespruch zum Beispiel eingefroren werden, damit sie sich nicht mehr bewegt. Und ihr Zweck in Hogwarts, einen Geheimgang zur heulenden Hütte verstecken, was man aber erst im dritten Teil sieht, da im zweiten steht sie noch sehr prägnant in einem Hof.
Ja.
Genau. Und im dritten Teil ist dann die Station an einer anderen Stelle etwas passender.
Ja, aber das ist im Buch, ist es eigentlich wichtig, wo die steht und warum sie dort steht, warum sie da steht.
Okay.
Aber das werden wir erfahren im nächsten Teil.
Ja, genau. Genau.
Ja, bitte.
Ah, ja, hier. Genau. Ihre Ankunft ist ja somit nicht sehr reibungslos, wie auch ihr Flug dorthin. Und der Wagen wird dann auch ein bisschen demoliert von der peitschenden Weide. Und wir merken, dass der Wagen da auch ein bisschen seine Eigendynamik bekommt, denn er wirft Harry und Ron dann einfach raus, inklusive Gepäck, und fährt dann in den verbotenen Wald und lässt sie zurück. Dann werden sie von Filch festgenommen, weil sie ja jetzt hier irgendwie aufgetaucht sind, nicht in der Halle sind, wo sie hingehören, und werden dann noch Professor Snape vorgesetzt, der sie dann erst einmal zusammenscheißt, dass sie in Zeitungsartikel vorkommen, und droht auch mit einem Rauswurf. Dann kommt allerdings Dumbledore und McGonagall und intervenieren, und statt sie auszuschließen, bekommen sie einfach Nachsitzen sozusagen als Strafe. Genau, jetzt sind wir wieder an Harrys Lieblingsort, Hogwarts, und wir sehen ganz normale Hogwarts-Aktivitäten, und die nächste wichtige Sache ist, dass Harry bei Lockhart seine Strafe absitzt und ihm hilft bei seinen
Und Autogrammen.
Autogrammen, genau. Und er hört auf dem Rückweg ein paar seltsame Stimmen. Er folgt diesen Stimmen und kommt dann plötzlich an einer Stelle raus, wo an einer Wand blutig steht: Die Kammer des Schreckens ist geöffnet, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Und es hängt daneben die versteinerte Katze Mrs. Norris von Filch, die an einem Fackelhaken oder irgendwie sowas hängt. Das gefällt natürlich Filch nicht und möchte am liebsten gleich mal Harry am liebsten rausschmeißen oder durch den Wolf drehen.
Ja.
Alle möglichen anderen Leute kommen noch dazu. Lehrer, Dumbledore, McGonagall und Snape und auch der, wie heißt der? Lockhart. Und
ah ja, genau, Gilderoy wird von Kenneth Branagh gespielt. Mhm.
Und natürlich ganz, ganz viele Schüler, die dann aber auch erstmal wieder weggeschickt werden von Dumbledore. Und sie werden gefragt, die drei natürlich, was sie jetzt da zu tun haben. Und Snape meint, er hat nicht gemerkt, dass Harry beim Abendessen da war. Gilderoy schreitet dann auch direkt ein und sagt, ja, der hat mir aber geholfen da. Etc., etc. Und er, ja, es wird ihm erst einmal nicht unterstellt, dass er es war, sozusagen von Dumbledore und Co.
Ja.
Gibt ja keine Beweise bis jetzt. Genau. Harry und lässt dann auch so anklingen, dass er was gehört hat. Und die anderen.
Ja, er sagt das aber nur zu Ron und
Hermine. Zu Ron und Hermine, genau. Und die zwei sagen, sie soll er lieber für sich behalten. Wenn Zauberer irgendwelche Stimmen hören, ist das nichts Gutes.
Mhm.
Am nächsten Tag sind wir bei Professor McGonagall im Transmutationsklassenzimmer, wo sie lernen sollen, Trinkpokale aus ihren Haustieren zu zaubern. Bei der peitschenden Weide ist allerdings ein Missgeschick passiert, denn Rons Zauberstab ist dabei gleich gebrochen. Er hat ihn aber sehr gut geklebt, sollte ja auch ohne weiteres funktionieren.
Klar.
Den testet er dann auch natürlich an seiner Ratte Krummschwanz, die er dann in einen Trinkpokal verwandelt, aber der Schwanz bleibt erhalten und der Pokal ist sehr fällig. Und McGonagall meint, es wäre doch geschickt, er würde das vielleicht am besten mal austauschen lassen, den Stab. Hermine stellt dann eine Frage, die sehr vielen scheinbar eben auf der Zunge brennt, nämlich, was hat es denn mit der Kammer des Schreckens auf sich? Und Professor McGonagall gibt uns einen kleinen Einblick in die Gründung und Geschichte von Hogwarts. Die Gründer von Hogwarts sind nach den Häusern, also haben ihre Namen den Häusern gegeben, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Godric Gryffindor. Und zur Kammer lässt sie sozusagen fallen, dass dort ein Ungetüm ist und dass eben die, dass es auch schon oft gesucht wurde, diese Kammer, und dass wo schon mal jemand dort war, dass jemand gestorben war. Mhm. Genau. Kurz zur Gründung von Hogwarts. Die Gründe habe ich ja gerade genannt. Und jeder stand so ein bisschen für eine spezielle Tugend, also zum Beispiel Godric Gryffindor so für Mut und so. Und das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, dass Rowena Ravenclaw geträumt hat von einem Warzenschwein, das sie an einen Felsen geführt hat bei einem See. Und dort fanden sie dann ein Denkarium, das dann auch bei bei Dumbledore in seinem Büro ist dann. Und da einfach es auch so ein Beweis war, dass es halt ein magischer Ort ist, und da wollen sie dann auch diese Schule gründen. Es gibt zahlreiche Schutzzauber, die sie aufgebaut haben, dass man eben dort nicht apparieren kann, also sich hinteleportieren kann sozusagen. Mhm. Rowena erfand den sich ständig ändernden Grundriss von Hogwarts. Mhm. Und der erste Hausmeister war Hankerton Humble. Und dort gab es dann auch schon Streit mit dem Poltergeist Peeves.
Hm, Peeves fehlt leider, ja.
Ja, und ist ein Beginn einer langen Tradition von Konflikten mit dem Hausmeister.
Ja.
Der Streit der Gründer war anfangs waren sie harmonisch, das erzählt ja auch McGonagall. Und der Konflikt ging eben los mit Slytherin, also Salazar Slytherin, der dunkle Künste auch unterrichten wollte und eine Blutreinheit für Schüler wollte. Mhm. Und eben nur Reinblütige zulassen wollte, also ohne irgendwelche Muggel in der Blutlinie. Und der Streit mit Godric lief dann halt so, dass es zu einer Trennung kam und er verlässt die Hogwarts. Und vorher hat er noch seine Kammer eben verschlossen und das Monster drin gelassen und dafür gesorgt, dass eben nur ein Nachkomme sie öffnen kann. Zum Beispiel, es kann sein, dass es im Buch auch vorkommt, die Gaunt-Familie ist eine seiner Nachkommensfamilien.
Mhm, ja, ja.
Die haben auch immer wieder in den nächsten Jahrhunderten geprahlt, dass sie ja Nachfahren von ihm sind und auch wissen, was da so drin ist und so. Und es gab dann auch, es gab eine...
Naja, Gaunt ist ja auch der Großvater vom Tom Riddle.
Ah, okay.
Also
okay.
Der Vorlost Gaunt. Deswegen stimmt. Ist der zweite Vorname Vorlost von Tom Riddle.
Okay.
Aber die ganze Geschichte wird nie aufgegriffen.
In ja. Es gab in den 1700er Jahren gab es irgendwann einen Umbau der sanitären Anlagen in Hogwarts. Und der Corvinus Gaunt, ein Nachfahre von dem Slytherin halt, hat eben den Umbau beaufsichtigt und dafür gesorgt, dass der Zugang zu der Kammer des Schreckens dann eben in diesem Mädchenklo so erhalten bleibt und nicht gefunden werden kann. Genau. Deswegen sehen wir das dann so später, wie wir es dann sehen.
Mhm.
Genau. Ja, das jetzt mal so zur Hogwarts. Genau.
Hogwarts.
Genau, wir gehen weiter. Harry und Ron vermuten, dass Draco hinter diesen Attentat sozusagen steckt, dass er der Erbe Slytherins ist. Und Hermine ist da eher so ein bisschen, ja, ihr habt ja gar keine Beweise und so. Und deswegen ist ihr Plan, einen Viersafttrank zu brauen. Da gibt es allerdings das Problem, das Brauen dieses Trankes braucht sehr lange Zeit.
Ja.
Und das müssen sie an einem Ort tun, der dann auch sicher ist und keiner dorthin geht. Hermine hat da die perfekte Idee, nämlich ein Mädchen-Badezimmer in einem abgelegenen Stockwerk, und dort richten sie dann ihr provisorisches Labor ein, um diesen Trank zu brauen. Der Viersafttrank ist sehr komplex.
Mhm.
Und kann eben einen Gestalt wandeln zu einer anderen Person.
Ja.
Der Erfinder ist unbekannt, und je nach Qualität kann man zwischen 10 Minuten und sogar bis zu 12 Stunden in dieser anderen Ding drin sein.
Mhm.
Ein falscher Tropfen von einer Zutat kann einen auch monatelang zu einem Halbmenschen machen, also je nachdem, was man dann halt drin hatte. Das sagt Severus Snape einmal dazu, zu diesem Trank. Man braucht verschiedenste Sachen von Fliegen, Fliegenblutegel oder auch das Horn von einem
Helmhammerhand.
Zweihorn.
Was? Das Horn von Helmhammerhand?
Fast, ja. Und halt ganz viele andere Sachen. Und Jackie Rowling sagt, dass jede Zutat steht für einen Aspekt der Transformation und der Verschmelzung und dieser Dualität, weil man ja dann sozusagen zu etwas anderem wird.
Mhm.
Der Trank kommt auch in der folgenden Filmreihe ganz oft noch vor. Das kommt dann aber an gegebener Stelle.
Ja.
Und man muss aufpassen, dass man auch da wirklich das richtige Haar dann auch benutzt zur Transformation in die Person. Denn sonst passieren Dinge.
Yes.
Genau. Wenn man den, je nach der Farbe, der Trank hat dann auch eine andere Farbe, je nachdem, welches Haar man dazu gibt. Das steht dann auch für eine spezielle, für ein spezielles Wesen seiner Person.
Mhm.
Zum Beispiel bei Harry ist es Gold, bei Goyle ist es dann mehr so grünlich.
Mhm.
Später bei Bellatrix Lestrange ist es dann eher dunkel. Und Mephalder Hopp.
Was machst denn du? Ja, erzähl weiter, ist zu spät.
Ja, auch Lila gibt es dann auch und sowas. Ja. Einfach zu jeder hat ein bisschen andere Farbe. Genau. So. Genau. Das braucht halt ein bisschen Zeit und deswegen passieren unterdessen noch ein paar Dinge. Um die ganzen Schüler zu schützen, ist der Plan, einen Duellierklasse aufzubauen.
Das Witzige ist, im Buch gibt's, also das ist halt ein richtiger, also nicht Unterricht, aber diesen Club gibt's wirklich. Den gab's schon vor Gilderoy.
Vielleicht haben sie ihn, ja. Ja, es wird vielleicht einfach doof gesagt.
Nein, das ist einfach so gesagt, also dass er ihn den gegründet hat, aber im
Buch ist
ihn auch schon im ersten Teil.
Ja, ist ja auch logisch, müssen sie ja auch lernen.
Ja.
Genau.
Nein, das ist mir eine AG.
Ja, ist ja auch gut, dass sie das lernen, weil sie müssen ja damit umgehen können.
Ja.
Ja, weil ja dann später wird sie auch mal verboten. Sowas.
Genau, ja.
Genau. Lockhart und Snape sollen sich darum kümmern. Und Lockhart macht dann auch mal eine kleine Vorführung seiner Künste gegen Snape. Aber sie stellen dann doch relativ fest, dass er eigentlich wenig kann.
Ja.
Und deswegen schlagen sie doch vor, dass es doch mal zwei andere probieren sollen. Und Lockhart schlägt Harry und Ron vor. Snape meint jedoch, dass Ron keinen passenden Zauberstab hat aktuell. Und sagt, dass Malfoy doch mal hoch soll. Dann sehen wir das erste Mal, dass Harry auch mal richtig zaubert.
Endlich.
Und Malfoy und Harry geben sich ihr Duell. Und natürlich, ob er Angst hat, träum weiter.
Angst, Potter.
Träum weiter. Und dann gibt es einen kleinen Schlagabtausch von dem einen oder anderen Spruch, den der andere abbekommt. Sie fliegen durch die Lüfte und Co. Und am Ende wirft Malfoy einen Zauberspruch, der eine Schlange entstehen lässt. Und Harry fängt an, mit ihr in einer seltsamen Sprache zu sprechen. Dort hören wir es auch das erste Mal als Zuschauer, dass es anders klingt. Im ersten Teil, wo er mit einer Schlange spricht, hören wir eigentlich ihn ganz normal sprechen.
Ja.
Genau. Und dann sind natürlich alle sehr schockiert. Harry hat keine Ahnung warum, er versteht gar nicht das Problem. Er sagt auch, er hat auch ganz normal die ganze Zeit gesprochen und findet alles ganz toll und normal.
Ja.
Aber er bekommt von Ron und Hermine dann erstmal erklärt, du bist ein Paselmund, du kannst mit Schlangen sprechen. Slytherin war auch ein Paselmund. Das ist alles nicht gut und es wird immer mehr so dargestellt, dass alle glauben, dass Harry der Erbe ist, der jetzt dafür zuständig ist, dass jetzt alles Schlechte gerade passiert.
Hm.
Genau. Die beiden haben jetzt dann auch kurz vor Weihnachten, die drei haben vor Weihnachten jetzt endlich geschafft, auch den Trank fertigzustellen, wollen jetzt auch ein paar mehr Informationen von Malfoy bekommen. Und Harry soll sich in Crabbe verwandeln, Ron in Goyle und Hermine in Millicent Bulstrode. Und dann nehmen sie diesen Trank, der schmeckt sehr widerlich. Sie müssen dann auch kotzen und Co. Und dann sehen wir an Harry, wie der Trank wirkt, indem er sich nach und nach in Crab verwandelt. Ron hat es dann auch geschafft, kommt zu ihm und sie stellen aber fest, es wäre gut, wenn sie noch die Stimme ein bisschen verstellen. Und gehen dann runter in die Kerker. Dort findet sie dann auch Malfoy, aber auch der Bruder von Ron, der Percy.
Percy Weasley.
Genau. Der dann erstmal aufgefordert wird, doch zu gehen, der hat ihr gar nichts zu sagen. Und sie fragen Malfoy so ein bisschen aus, was aber erstmal darin artet, dass Harry erstmal meint, er muss jetzt für Dumbledore einstehen und Co., also etwas sehr verräterisch. Und so wirklich was kriegen sie nicht von ihm raus, dass er auch nicht weiß, wer es war, der es geöffnet hat. Und am Ende stehen sie eigentlich mit weniger da, wie sie vorher eigentlich hatten. Und müssen auch ganz schnell wieder gehen, denn die Narbe kommt auch schon wieder raus. Und auch die Haare von Ron kommen wieder ein bisschen zu sehen. Sie kommen zurück zum, wie heißt es, zum Badezimmer und finden Hermine auf, die ganz in eine Katze verwandelt ist, weil sie die falschen Haare von dem Umhang genommen hat und muss deswegen behandelt werden und spuckt Fellbälle aus und alles Mögliche und wird deswegen behandelt. Genau. Genau. Jetzt ist Harry dann mal wieder im dem Dingsbums, in dem Badezimmer und findet dort in einer Toilette, weil Myrte am Weinen ist, weil sie wieder mit einem Buch beworfen wurde, ein seltsames Tagebuch.
Die Molende Myrte wird von Shirley Henderson gespielt.
Und er nimmt dieses Tagebuch, schreibt auch ein bisschen was rein und stellt eben fest, dass dieses Buch, wenn er hineinschreibt, ihm antwortet. Und dem antwortet ist ein Tom Riddle und er kann ihm zwar nicht sagen, was in der Kammer passiert ist oder was dort war damals, aber er kann es ihm zeigen. Genau. Und wir sehen eine Erleuchtung des Buches, der Harry hineinzieht in eine Schwarz-Weiß-Version von vor 50 Jahren. Wir sehen einen jungen Tom Riddle und wir sehen einen nicht wirklich jung gemachten, aber man hat versucht, was man konnte, Dumbledore und auch einen jungen Hagrid. Und es geht darum, dass bereits jemand gestorben ist zu dieser Zeit. Die Kammer geöffnet wurde, dann wieder zu war. Es geht um ein Monster und Hagrid ist im Verdacht und wird deswegen der Schule verwiesen. Wir sehen aus Hagrids Zimmer in diesem Flashback eine Spinne herauslaufen, die dann auch verschwindet. Und dann landet Harry wieder zurück in der Gegenwart. So, er merkt also, dass irgendwas mit Hagrid mit drin steckt und würde dann natürlich auch gerne wissen, was da los ist. Er verrät auch so ein bisschen was, was so den verrät den anderen beiden also ein bisschen was, was passiert ist.
Ja.
Und dann werden weitere Schüler versteinert, darunter auch Hermine. Harry und Ron bemerken, dass dann das Tagebuch verschwunden ist, das ihnen den Hinweis gegeben hat. Und McGonagall begleitet sie halt zu Hermine und dem versteinerten Körper. Harry und Ron sind jetzt auf sich alleine gestellt und wollen Hagrid befragen, um die Kammer und dieses Monsterangriff zu verstehen und halt die Hintergründe zu erfahren. Doch bevor sie richtig mit Hagrid sprechen können, taucht dann plötzlich Dumbledore und Cornelius Fudge auf.
Genau, Cornelius Fudge, unser noch nicht Zaubereiministerium.
Ah, da ist er jetzt noch gar nicht.
Nee, da ist er, glaube ich, noch erst
irgendwas.
Für die Verfolgung.
Ah, auch.
Magier oder sowas, der Aura-Chef.
Ja, okay, okay.
Gespielt von Robert Hardy.
Ah, okay. Die zwei verstecken sich unter Harrys Unsichtbarkeitsmantel. Das ist eine sehr lustige Szene, weil immer wieder sowohl Hagrid als auch Dumbledore mit Harry und Ron unter dem Mantel sprechen, so dass die anderen beiden das nicht mitbekommen sollen, aber es ist halt total obvious, dass es halt Das ist schon sehr lustig.
Naja.
Dass sie sich halt um Fang kümmern sollen, dass es in Hogwarts immer einem Hilfe gegeben wird, wenn er danach sucht. Und dann kommt auch noch Lucius Malfoy, der denen beiden, der Dumbledore von entlässt durch die Unterschriftensammlung der Schulräte.
Schulbeiräte, ja.
Genau. Und damit haben jetzt Harry ein paar Ideen. Da genau, die Aussage ist noch, folgt den Spinnen von Hagrid.
Ja.
Und damit schnappen sie sich Fang und gehen in den dunklen, in den verbotenen Wald. Und Fang ist nicht wirklich ein großer, eine große Hilfe in der Situation. Nee. Aber sie folgen den Spinnen und treffen auf Aragog, die riesige Akromantula-Spinne.
Die wird gesprochen von Julian Glover. Glover?
Mhm. Ja. Aber ist Glover, kenne ich irgendwoher den Namen?
Nee, das ist Donald Glover.
Ah, okay. Ja. Lustig in der Szene ist, dass man Ron das so auch diese Spinnen überall hingemacht hat, so gut es halt ging, weil Ron, der Schauspieler, hat nämlich echte Angst vor Spinnen. Deswegen ist das, was man dort sieht in dieser Szene, echte Angst. Das ist schon sehr lustig, was man da macht, dass das rauskommt. Harry hat erstmal damit gar keine Probleme und redet halt ganz viel mit Aragog, versucht halt so viel möglich rauszukriegen und erfährt eben, dass Hagrid unschuldig ist und dass es um ein ganz anderes Monster geht. Hm. Und er erfährt auch, dass es eben in einem Badezimmer passiert ist, die Person, die da gestorben ist. Harry schließt da auch schon mal 1:1 zusammen. Und sie erfahren auch, was das Monster ist, nämlich eine Basilisk. Eine Basilisk. Und daraufhin ist aber Aragog etwas sauer auch auf die beiden und er kann auch diese Akromantula-Kolonie von ihm nicht zurückhalten. Und Harry und Ron müssen fliehen. Sie werden aber gerettet von dem Ford Anguilla, der vorbeifährt und sie mitnimmt und dann auch wieder in der Schule rausschmeißt. So. Sie kommen zu Hermine einmal ins Krankenzimmer, um wenigstens mit ihr zu reden, auch wenn sie natürlich nichts hören kann. Und in ihrer Hand finden sie eine herausgerissene Buchseite, wo es um Monster geht, nämlich den Basilisk. Sie hat nämlich schon eine Ahnung gehabt, bevor sie versteinert wurde. Und ein Basilisk ist praktisch eine Riesenschlange, tödlich, wenn man sie anschaut. Genau. Und Harry und Ron analysieren jetzt so nach und nach die verschiedenen Opfer, die es in dem Film gab. Ron ist da jetzt nicht so hilfreich. natürlich zuerst einmal Mrs. Norris, die ist durch das Spiegelbild im Junge, Wasser.
Warum liegen hier Zettel, Alter?
Weil es sind Loas Schulblätter. Leg sie einfach weg. Ja? Die Hermine hatte einen Spiegel dabei, damit sie schauen kann, ob der Basilisk irgendwo ist. Da ist sie so versteinert worden. Dann ist einer versteinert worden mit der Colin, mit seiner Kamera.
Ja, genau. Das ist Colin
Creevy. Ja, genau.
Nee. Creevy.
Creevy.
Creevy, gespielt von Hugh Mitchell.
Und dann gab es noch einen Jungen, nämlich Justin, der sah den Basilisk.
Genau, Justin Finch Fletchley
hat ihn gesehen, über den kopflosen Nick hindurch geschaut.
Genau.
Und der kopflose Nick war auch versteinert.
Und der hat eigentlich noch einen Bruder. Mhm. Und das sind die zwei, den David Finch Fletchley. Finch Fletchley. Der kommt aber im Film nicht vor.
Okay. Und sie haben die Erkenntnis, dass der Basilisk durch die Abwasserrohre gleitet und sie benutzt.
Pipes.
Als Kind und dachte ich mir dann in diesem Moment immer, wie absolut unrealistisch.
Besonders, wenn man die Rohre gesehen hat.
Nein, bis man die Schlange gesehen hat. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Abflussrohr, so dick.
Du hast die Rohre.
Ich habe die Rohre nicht gesehen, nein. Aber, also, stopp. Sollen das die Rohre sein, die...
Das sind die Rohre.
Das sind 1000 Schüler.
Rohre.
Wie viel Scheiße sie das, die brauchen?
Rohre.
Was? Was geht bei denen aufs Klo? Das ist doch bescheuert.
Das ist Rohre halt.
Da können 10.000 auf einmal gehen.
Frage, genau. Das Witzige ist ja, das ist ein Zauberer.
Ja.
Kannst auch wegfahren. Warum brauchen die überhaupt Rohre?
Ja, weil Wasser einfach ist.
Naja.
Die Zaubermagie muss man immer wieder aufladen.
Ja, naja, klar.
Genau. Kurz zum Basilisken. Er ist bis zu 15 Meter lang. Dunkelgrün, helle Unterseite. Ein tödlicher Blick, wer direkt in ihn hineinschaut. Er hat gelbe Augen und man stirbt praktisch sofort.
Ist das jetzt nur in Harry Potter so oder ist es auch allgemein so?
Das ist das, was im Harry Potter Wiki ist.
Aber es im Allgemeinen ist der Basilisk.
Im Allgemeinen ist der Basilisk, der hat eher einen Hahnenkopf und Hahnenbeine und ist jetzt nicht so groß und nicht so lang. Das ist aber auch, wie der Basilisk entsteht, ist genauso in der Lore und Mythen wie auch bei Harry Potter, das ist gleich. Nämlich, dass man ein Ei von einer Schlange das Ei eines Hahns bei einer Kröte drunter legt und wenn dann das schlüpft, dann kommt ein Basilisk raus.
Okay.
Ja. Er hat eine Lebensdauer von über 900 Jahren. In Griechenland hat Herpo, der was auch immer, ihn als erstes gezüchtet.
Kennst du die Jesus-Christus-Echsen?
Nein.
Das sind Echsen, die auf dem Wasser laufen können.
Aber die so schnell laufen?
Steht hier, ist die Gattung der Jesus-Christus-Echsen.
Ja. Lustig.
Das ist crazy.
Das ist lustig.
Ach, du Scheiße.
Okay. Genau. Salazar Slytherin erschuf den Basilisken im Untergrund von Hogwarts. Das hatten wir ja vorhin bei der.
Und der hat eine Kröte genommen, einen Hahn genommen, der Huhn halt.
Also er hat praktisch
ein Huhn.
Ein Huhn legt ein Ei, das dann unter einer Kröte ausgebrütet wird. Und aus dem Ei schlüpft dann ein Basilisk. Was man sich halt früher so gedacht hat.
Weiß ich jetzt nicht.
Also so wird es auch in Sagen beschrieben.
Ja, ja, okay.
Ja,
okay.
Genau.
Verstehe ich, warum der rausgeschmissen wurde.
Und sein Gift ist auch tödlich. Genau. So. Jetzt. Wir sind jetzt wieder bei den beiden. Und wir sehen wieder eine Blutbotschaft an der Wand. Ginny Weasley ist verschleppt worden und eine Warnung, ihr Skelett wird für immer dort liegen. Und Lockhart wird...
Die Kammer wurde geöffnet, oder nicht? Oder war das schon davor?
Das war schon davor. Okay. Und Lockhart wird überredet, sie zu retten. Der wird allerdings von Ron und Harry,
weil er weiß, wo die Kammer ist.
Sie wollen ihm sozusagen sagen, wo sie wissen, wo die Kammer ist.
Er weiß ja, wo die Kammer
ist. Ach ja, er weiß, wo die Kammer ist, genau. Deswegen sagt er macht es. Und Harry und Ron wollen ihn mit den nötigen Informationen ausstatten, dass es funktioniert. Weil es geht ja schließlich um Ginny und auch um Hermine im Moment auch ein bisschen. Allerdings landen sie dann bei Lockhart im Büro, der gerade alles zusammenpackt und abhauen möchte.
Mhm.
Und sie entwaffnen ihn, die zwei Zweiklässler. Ohne Probleme.
Nein, nein, also im Buch entlaufen sie ihn. Im Film lässt er einfach einen Zauberstab fallen.
Stimmt.
Ja.
Und sie nehmen ihn dann mit in das Badezimmer der maulenden Myrte und sie schaffen es, die Kammer zu öffnen. Da ist nämlich eine Säule, so eine Waschbeckensäule und die öffnet sich dann und dann kann man da runterrutschen und man landet am Eingang. Dort unten öffnen sie dann noch eine andere Tür, alles natürlich mit Parselmundsprache.
Mhm.
Und sie sehen eine große Kammer. Zwischendrin haben wir noch ein anderes Problem, denn der Gilderoy schafft es nämlich, Rons Zauberstab abzunehmen. Ein fataler Fehler, leider für Lockhart. Der wirkt nämlich ein Zauberspruch, der auf ihn direkt zurückschießt und er fliegt weg.
Und sein Gedächtnis ist gelöscht und alles Mögliche. Denn Lockhart ist nur in diesen Gedächtnislöschzaubern wirklich gut. So hat er nämlich auch seine ganzen Abenteuer bestritten. Andere haben für ihn gearbeitet und er hat dann die Lorbeeren eingesammelt. Und jetzt ist er sozusagen gedächtnislos. Bei seinem Rückstoß hat er was einstürzen lassen und Harry ist getrennt von Ron. Und Harry muss jetzt alleine sich den Basilisken stellen.
Ja.
So. Er kommt dann auch in der Kammer an. Eine langgestreckte Kammer, Wasser an der Seite, Schlangen mit eingebaut in der Wand und vorne ein großer Kopf, der Salazar Slytherin darstellen soll. Dort findet er dann auch Ginny, die am Boden liegt, und dann taucht plötzlich der Tom Riddle auf.
Tom Forlos Riddle.
Genau. Der sagt, er soll doch helfen und Co. Und da fahren wir dann auch, dass er schreibt sozusagen den Namen auf, Tom Forlos Riddle, er schreibt auf Tom Riddle.
Tom Forlos Riddle.
Genau.
Im Deutschen.
Ja.
Ist Lord Voldemort. Und im Englischen ist Tom Marvolo Riddle. I am Lord Voldemort.
Genau. Ja. Und dann taucht dann auch die, der Basilisk auf und soll Harry angreifen und töten. Er wird verfolgt, er wird verletzt, er kann es schaffen, zurückzukommen. Zwischendrin taucht auch noch der Phönix auf, der Fox, und tut ihm die Augen auskratzen, sodass der Basilisk blind ist und Harry wenigstens ein bisschen eine Chance hat, da ihm zu entkommen. Er hat auch einen Hut dabei, aus dem es Harry schafft, ein Schwert herauszuziehen.
Nicht einen.
Den
sprechenden
Hut. Ja, aber er redet ja nicht, der gemeine Hund. Er
ist ja trotzdem der sprechende Hut.
Ja, es ist der sprechende Hut. Und aus dem Hut holt er sich das Schwert von Godric Gryffindor und hat somit eine Waffe gegen den Basilisken. Er kann ihn verletzen, er kann ihm einen Zahn ausreißen, er tränkt das Blut, tränkt das Schwert im Blut des Basilisken, für jetzt erstmal soweit, und mit einer Diskussion, was jetzt ist mit dem Tom Riddle, entschließt er sich, das Tagebuch mit dem Basiliskenzahn zu erstechen, was dafür sorgt, dass Tom Riddle sich langsam auflöst,
ja,
und Ginny erwacht dann wieder. Harry ist vergiftet mit dem Basiliskenblut, doch die Tränen von Fawkes können ihn heilen und er ist nicht mehr bedroht. Und er schafft es zusammen mit Ron und Gilderoy und Ginny, dass der Fawkes sie zusammen herausträgt. Und so ist alles wieder super. Gilderoy wird dann erst einmal festgenommen, kommt in die Irrenanstalt.
Richtig.
Es gibt eine große Feier, denn es darf Hagrid jetzt natürlich wieder zurück, der vorher in Azkaban eingesperrt wurde, weil er ja verdächtigt wurde, die Kammer geöffnet zu haben. Dumbledore ist natürlich auch wieder zurück auf seinem ursprünglichen Posten. Und dann gibt es einen freudigen Abschluss, dass wieder alles top ist.
Mhm.
Und wir haben noch eine kleine Unterredung zwischen Harry und Dumbledore, der ihm das Tagebuch zeigt. Es gibt ein bisschen Infos zu Voldemort. Ich habe das Gefühl, es ist, glaube ich, der Film, wo Dumbledore am meisten Klartext mit Harry spricht. Kann das sein?
Aber Harry nicht mit Dumbledore.
Ja. Ich weiß nicht. Danach.
Weil irgendwie, das ist
eine danach ist nur noch ein Reden zwischen den beiden, dass gar keiner mehr irgendwelche Infos sagt.
Nein, danach möchte Harry eigentlich die ganze Zeit mit Dumbledore reden.
Ja, und Dumbledore
aber nicht mit Harry. Aber Elvis möchte nicht mit Harry.
Der ist noch beleidigt.
Ja, ja.
Der ist noch beleidigt. Genau. Und nach seiner Unterredung sehen wir, wie Harry den Lucius Malfoy trifft. Dobby ist bei ihm, der kleine Hauself. Der hat nämlich ihn begleitet, weil er ist der Hauself, der sozusagen
Familie Malfoy.
Der zur Familie Malfoy gehört. Und der Lucius ist nicht sehr freudig darüber, was jetzt alles so passiert ist. Und der Harry gibt dem wie heißt der?
Dem
Dobby.
Das Buch. Das Tagebuch?
Nicht das Tagebuch.
Doch, das Tagebuch.
Das Tagebuch, stimmt. Das weil Tagebuch. Es ja ihm gehört, gibt es ihm zurück. Allerdings hat er eine Socke darin versteckt. Der Lucius gibt das Buch direkt Dobby zurück weiter. Harry lässt Dobby mitteilen, er soll doch mal kurz das Buch aufmachen. Und da drin ist eine Socke. Und mit dieser Socke ist es sozusagen so, dass man den Hauselfen befreit, wenn man...
Dobby ist frei!
Wenn man vom Meister Kleidung gekriegt hat, weil er ja nur in so Lumpen gekleidet ist.
Der Herr hat Dobby eine Socke geschenkt!
Ich finde das so toll. Ich weiß nicht, was man daran schlecht finden kann. Und dann gibt es eine improvisierte Szene, nämlich der Schauspieler möchte dann zu einem Avada ansetzen. Das war alles improvisiert. Was?
Ja.
Was denn?
Im Buch kommt das nicht vor.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
Stört mich nicht, hat mir gefallen.
Spinnst du?
Was denn?
Der zündet da im Hausflur vor Dumbledore sein Büro einen unverzeihlichen Fluch auf einen, nicht nur einen Schüler, sondern auf den Schüler.
Erstens, er hätte wahrscheinlich nicht gewirkt.
Doch. Doch, er wäre dann sogar zurückgekommen, sage ich. Weil er muss ja sterben. Verstehst du?
Ah. Okay. Aber es kommt nicht zu einem, es bleibt bei einem Avada, denn der Hauself Dobby stellt sich schützend vor ihm und lässt ihn wegschleudern, glaube ich.
Ja. So
wenig. Genau. Und dann kommen wir abschließend zum einzigen Endcredit-Szene in der ganzen in der ganzen Filmreihe, nämlich wir sehen in der Buchhandlung Flourish und Blotts ein Gemälde von Lockhart, wie er in einer Zwangsjacke steckt. Und damit ist der Film vorbei. Ja. Gut.
Das will ich noch sehen. Oder?
Kennst du die nicht?
Habt ihr das auf Netflix angeschaut? Oder?
Ja. Kennst du die Szene nicht?
Nee.
Ganz kurz, eigentlich.
Ah, da.
Ach, Klicks.
Okay. Interessant. Gut. Kommen wir zu unserem Highlights. Was ist denn dein Lieblingsmoment?
Wie McGonagall die Geschichte von Hogwarts erzählt.
Okay, bei mir ist es wie Fawkes, der Phönix, zu Asche zerfällt am Tag des Feuers.
Ja, sehr schön.
Lieblingszitat.
Angst, Potter, träum weiter.
Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen.
Ja.
Gesprochen von
Wulfric, Brian, Dumbledore.
Percival.
Percival fehlt noch, ja.
Genau. Kritik.
Also mir gefällt er. Es kommt eine Riesenschlange vor. Es kommen mehr Monster vor. Mich stören die Kinder jetzt nicht. Es ist praktisch wie kein Haste-Movie, sondern mehr so ein, wir sind jetzt Detektive.
Mhm.
Ein bisschen mehr noch wie im ersten. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. So ein bisschen drei Fragezeichen nur auf Magie.
Mhm.
Und von dem her finde ich das ganz okay.
Also, die Kinder sind jetzt nicht mehr so schlimm.
Ja.
Nicht mehr, also, sie sind schlimm, aber nicht mehr so schlimm. Du kannst als Vater von einem Schüler nicht einen unverzeihlichen Fluch in einem Ausgang vorm besten Zauberer aller Zeiten seit Merlin wahrscheinlich oder so zünden, das geht nicht.
Okay, warte. Stellen wir uns jetzt, wir versuchen es woanders hin zu transportieren und schauen, ob das dann besser ist.
Egal wo.
Sind wir in einer amerikanischen Schule und es ist praktisch der Ur-Nazi hoch 10 mit seiner Knarre, die er sowieso ständig dabei hat, weil er es darf. Und der Junge ist richtig nervig. Und er hat dir gerade deinen besten Viehjungen gestohlen. Und dafür gesorgt, dass er jetzt kündigt. Würde er schießen.
Ja, aber das ist ja was anderes, hey.
Ich denke schon.
Ja, gut. Aber das Schlimme ist ja, die J.K. Rowling war ja am Set wahrscheinlich höchstwahrscheinlich dabei.
Es war ja eine improvisierte Sache.
Dass die da bei Ja sagt. Die hat ihre eigene Welt nicht unter Kontrolle, sag ich.
Ja, natürlich nicht.
Die macht ja, was sie möchte.
Ja, ist ja auch ihre Welt. Die darf ja machen. Also, wenn jemand machen darf, dann sie. Das, wenn sie es genehmigt, dann ist es doch okay. Nee. Mir ist es als Kind nie aufgefallen. Nie. Weil ich ja das danach nicht kannte. So. Das bedeutet, ich fand es dann nachträglich cool, weil man da den Spruch das erste Mal schon mal so anklingen hat lassen.
Hallo, es ist ein unverzeihlicher Fluch. Du darfst diese drei Flüche eigentlich nicht wirken.
Das ist dem Bösen aber egal.
Ja, aber wenn da jetzt zum Beispiel ein Schüler oder ein Professor plötzlich um die Ecke kommt, daneben steht, keine
das
Ahnung.
Das ist direkt vor dem Zitronensorbet-Direktorplatz. Das ist praktisch wie, kennst du das bei diesen amerikanischen Schulen, da ist so immer so eine Glasscheibe manchmal bei diesen Sekretariaten davor.
Es ist dumm.
Die machen das direkt da.
Es ist dumm. Nein.
Ja, natürlich ist es dumm. Es ist natürlich dumm. Aber
macht keinen Sinn.
Hat mich jetzt nicht gestört.
Was machst du jetzt?
Ich muss kurz die Zeit aufschreiben, weil die eine Erzählung mir gut passt für ein Snippet.
Okay. Was haben wir sonst noch? Ja, Dobby ist super, passt. Dobby mag ich. Dobby ja. Guter Hauself. Und sonst, ja.
Ja. Also das Einzige, was mich stört bei den ganzen Hauselfen, im Ersten ist es ja immer so dieses Magische, dass der Dumbledore das Essen so herzaubert. Ja? Und genau, dass es ja praktisch nochmal eine große Halle mit dem Tisch drunter gibt, wo die 100 Hauselfen das Essen, die Tische, muss ja auch groß genug sein, dass die Tische da stehen können.
Wie Tische? Nein, da gibt keine Tische, das ist halt eine Küche, Mann.
Ja, da drunten stehen doch dann die Tische mit dem Essen und du wirst hochgezaubert.
Ja, nicht die Tische gibt's ja schon, die stehen ja oben. Das Essen wird hochgebracht.
Ja, aber es muss ja dann irgendwo unten stehen.
Ja, okay, es steht auf einem großen Tisch, ja.
Ja, das wird hochgezaubert. Egal. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass sie es in der Serie reinbringen, weil ich das einfach schön finde.
Ey, wenn jedes einzelne kleine Detail muss in dieser Serie vorkommen. Wenn es nicht passiert, ne?
Was machen wir eigentlich dann mit der Serie, wenn die rauskommt? Tun wir die jede Woche besprechen dann?
Weiß ich nicht. Das hat
müssen wir dann überlegen, was wir machen.
Damit zu tun, aber
ich weiß, aber
es wird jedes kleine Detail auf die Goldwaage gelegen. Und ich finde es jetzt schon schlimm genug, dass ich glaube, Severus Snape ein Schwarzer sein soll. Ich habe nichts gegen dunkelhäutige Leute, aber das ist wie James Bond, ja, lass mal bitte halb Amerika fragen, ob sie James Bond spielen wollen. Das kann mir ja, also nein. Oder eine Frau ist genauso schlimm. James Bond ist für mich ein Mann. Ein Mann und Engländer. Hört sich alles so falsch an.
Ich habe einen Timestamp, ich mache über Schwarze einfach ein Ding drüber.
Gut. Okay, Regie. Wir bewerten diesen Film. Regie, ich habe eine 7.
Auch?
Okay.
Nein, warte mal, was habe ich beim letzten gegeben? Ja, ist okay. Das ist die 7. Ist ja jetzt passt. 7.
Drehbuch.
8.
Gut. Schauspiel. Habe ich eine 6.
7.
Okay. Kamera. Habe ich eine 6.
7.
Ausstattung, Set und Make-up. Habe ich eine 7.
9.
Okay.
Effekte? Habe ich eine 7?
8.
Musik?
9.
Habe ich auch.
Ja.
Du bist bei einer 7,9. Ich bin bei einer 7,0. Mhm. Genau. Meinung. Dein Fazit. Deine Schlusswertung.
Wieder mal ein zweiter Filmteil, der die Welt wunderbar erweitert. Mhm. Der einen Freude macht, wieder in dieser Welt zu sein. Und Freude auf mehr danach macht. Genau.
Ja, er führt
die Tradition fort.
Also das, was der erste Teil gut gemacht hat, macht er genauso gut weiter. Mhm. Aber es ist auch gut so, dass im dritten Teil ein anderer
Regisseur übernimmt. Auf jeden Fall.
Und es deutlich düsterer wird.
Ja.
Genau, aber ansonsten
kann man schon mal angucken. Der Switch von 2 zu 3 ist schon sehr, sehr hart.
Auf jeden Fall.
Aber
die sind doppelt so groß. Die Schauspieler.
Ja, kommt das auch, ja. Und es ist keine Umbesetzung oder so, sondern.
Ja. Genau, aber an sich,
ja.
Ist okay.
Mhm.
Und es baut halt die Lore mehr aus.
Ja.
Es wird langsam.
Es sind halt auch, es sind alles sehr, sehr lange Filme, aber es sind auch sehr, sehr inhaltsreiche Bücher.
Ja.
Und die überhaupt in diese Zeit hineinzupressen, ist halt, schon hart.
Okay. M.Knob schreibt,
oh Gott.
Ich kann diesen Hype nicht verstehen. 14. April 2003.
Langweilig.
Punkt. Eigentlich könnte ich mit diesem einzigen Wort die Rezession wieder schließen. Mag daran liegen, dass ich kein HP-Fanatiker bin und beim ersten Buch nicht mal über das dritte Kapitel hinauskam. Aber als Filmzuschauer möchte ich unterhalten werden. Und das schafft dieser Film in gut 2,5 Stunden einfach nicht. Die Story plätschert vor sich hin und häppchenweise bekommt der Held Informationen, um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen.
Okay, stopp. Wie kriegt ein Held sonst Informationen? Alle auf einmal am Anfang und dann haben wir 10 Minuten Film?
Er muss sie vielleicht selbst erben. Weiß ich nicht.
Ja,
okay. Und das über Stunden. Die Action-Szenen wie das Spiel oder die Szene im Wald wirken deplatziert und sollten wohl nur das Einschlafen der Zuschauer verhindern. Ich denke, ein solcher Film ist nur für eingefleischte Fans. Würde mich wundern, wenn jemand, der nicht in Büchern verfallen ist, einen solchen Film objektiv gut finden würde. Aber vielleicht bin ich auch nicht mehr genug Kind, um mich für Harry Potter zu begeistern. Egal, nach dem überraschend unterhaltsamen ersten Teil ist die Kammer des Schreckens eine echte Enttäuschung.
Hm. Okay. Schade. M.Knopf.
Hammerherz schreibt, müde Aufguss. Objektiv betrachtet ein müder Aufguss des ersten Teils. Zugegeben, mit Tricktechnik und Special Effects wird nicht gespart. Dafür kriecht der Handlungsstrang träge durch die 2,5 Stunden Hauptfilm. Man hat unwillkürlich den Eindruck, dies alles schon mal gesehen zu haben.
Aber er ist doch komplett anders wie der erste Teil.
Vom nervenden Beginn bei Harrys Verwandtschaft über einen mysteriösen Verschwörer aus den eigenen Reihen, der irgendwo in der Schule in einem Geheimversteck vor sich hin intrigiert, bis zum peinlichen Finale im Speisesaal, wo alle Zauberer dem bärtigen Hausmaskottchen Beifall klatschen, der eigentlich im ganzen Film nichts geleistet hat. Der Drehbuchautor gehört wirklich bestraft. Und da war das, was ihr gemeint habt mit Draco und...
Ja, ist mir dann auch aufgefallen.
Ja. Also, wir meinen das, dass er beim Applaudieren...
Ja, beim Applaudieren, wurde. Ja.
Genau. Highlights waren eigentlich nur die Figur des Professor Lockharts und die Begegnung mit den Riesenspinnen im Zauberwald. Allerdings ist der erste für Kinder als komisches Element nicht erkennbar und die Spinnen für meinen Geschmack als Kinderunterhaltung etwas zu unheimlich. Arak Attack, lass grüßen. Okay.
Ich denke, wegen Spinnen Angst
und Co. Ansonsten waren die restlichen Charaktere wieder mal den ganzen Film über beschäftigt, mit einem übermenschlichen, tollen Harry Potter zusammenzuarbeiten, beziehungsweise sich in seiner Nähe aufhalten zu dürfen. Finde ich auch so. Das nervte schon im ersten Teil und wird im zweiten geradezu unerträglich. Alles in allem noch 2 Punkte für die Special Effects und die Tatsache, dass Kinder leichter zu beeindrucken sind. Das Geld für die DVD besser sparen und in den zweiten Teil von Herr der Ringe investieren, weil man sich diesen Film garantiert häufiger anguckt.
Also, Herr der Ringe 2, super, das können wir nicht wegstreiten, Aber man kann doch nicht mehr nur einen Film schauen, man darf doch auch mal andere Filme anschauen.
Und zum Abschluss schreibt Heinrich 2 von 5 Sterne. Nix für, Erwachsene.
Gut. Wissen wir jetzt Bescheid?
Ja. Genau. Dann schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, folgt uns auf Instagram, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Und dann sehen wir uns.
Nein, macht einen Scheißspruch.
Macht die Herzen rot. Sehr gut.
Macht das Herz rot. Wenn dann.
Ja, wir haben ja mehrere Sachen.
Okay. Genau. Und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt,
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.